wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sind LiteraturwissenschaftlerInnen an der Universität Stuttgart und werden heute über Lyrik sprechen.
Genau, heute über Gedichte aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, also die Sachen, mit denen sich Becher so vor allem Ende der 40er Jahre, aber auch noch so ein bisschen Anfang der 50er Jahre beschäftigt. Also ich hatte da vor allem ein Band herausgesucht und wir haben uns jetzt noch eigentlich durch einen zweiten ergänzt. Das können wir dann noch gleich erklären, warum wir uns dafür entschieden haben. Aber ich finde den einen von 1948, Volk im Dunkeln wandeln, so schön, weil ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer Dichtungsstil, den Becher da an den Tag legt, und es ist auch ein sehr reichhaltiger Band einfach.
Dieser Band hat ja einen auffallend spannenden Aufbau. Vielleicht sollten wir da kurz das Buch in die Hand nehmen und einfach mal schauen, was man da so vorfindet, wenn man das aufklappt. Spannend ist ja schon die Motti, die Becher diesem Buch voranstellt. Man kann da lesen, zwei Motti, einmal aus Händel, Messias, und dann ein Zitat von Jakob Böhme. Das sind schon mal große Signale, die Becher hier setzt. Aus Händels Messias, aus dem Oratorium, zitiert er die folgenden vier Zeilen. Das Volk, das im Dunkel wandelt, es sieht ein großes Licht, und die da wohnen im Schatten des Todes, es scheinet helle über sie. Und von Böhme dann die Passage: Und wären die Berge Papier und die Seen Tinte und alle Bäume Federkiele, es genügte nicht, um das Leid zu beschreiben, das in der Welt ist. Böhme und Händel, was sagt uns das?
Da weiß man gar nicht so, wo man anfangen soll. Also zunächst sagt es uns, glaube ich, wo der Titel herkommt. Der kommt nämlich aus Händels Messias, Volk im Dunkeln wandelt. Und ist ja durchaus ein interessantes Thema, weil gerade vor dem Hintergrund, dass dieser Lyrikband ja von 1948 ist, man muss ja sagen, Becher ist 1945 direkt mit der Gruppe Ulbricht zurückgekommen aus dem Exil und ist ja jetzt damit beschäftigt, die kulturelle Landschaft, ne, in der sowjetischen Besatzungszone vor allem wieder aufzubauen. Er ist ja da in der Zeit mit dem Kulturbund auch beschäftigt. Und noch nicht Minister, das wird er natürlich erst nach der Staatsgründung, aber ist eigentlich schon kulturpolitisch sehr, sehr aktiv und stellt sich aber jetzt hin und schreibt einen Gedichtband, der auf das Leid fokussiert ist und das Volk, das im Dunkeln wandelt, wo man sich ja auch fragen kann, was ist denn das eigentlich für ein Volk? Also mich erinnert das jetzt erstmal vom Duktus so ein bisschen an Wolfgang Borchert, ne, der ja so auch in der Nachkriegszeit diese ganzen Texte über den Hunger in Deutschland und über die Leute schreibt, die da in den Ruinen nach irgendwas suchen. Also das ist so ein bisschen das, was da anklingt, so vom Stil her, finde ich.
Ja, Volk im Dunkel wandelnd, eben diese Orientierungslosigkeit einerseits, das Leid, die Armut, die Not der unmittelbaren Nachkriegsjahre nach 1945, Unsicherheit, große Unsicherheit angesichts der Gemengelage, der Besatzungszonen, der wie werden die Alliierten sich die Länder aufteilen, was wird wohin gehen, was wird die Zukunft sein, Volk im Dunkel wandelnd, eben die noch nicht ganz ausverhandelte, geklärte Frage, auch wie sich Deutschland sortieren wird, wie es sich entwickeln wird, in welchen Allianzen. Große Orientierungslosigkeit, glaube ich, spricht aus dieser Formulierung, Volk im Dunkel wandelnd. Wir sehen alle nichts und müssen aber irgendwie weiter. Interessant ja auch, dass ein Singular verwendet wird. Volk im Dunkeln wandelnd, nicht Völker im Dunkeln wandelnd. Mhm.
Genau, ja, also er beschäftigt sich mit Deutschland. Das ist das Volk, was ihn hier interessiert. Mhm. Ne? Wir haben ja da auch ganz viel Heimatmotivik, werden wir gleich noch sehen. Aber gleichzeitig ist dann das wieder in einem religiösen Kontext, worüber wir gleich nochmal reden müssen, und die Motivik, die, da zieht das her. Aber dann hat er eben auch so diese Erlösungsoption dann am Ende noch drin. Ne? Also gerade bei dem Böhme-Zitat sieht man das sehr deutlich. Und ja, Händels Messias läuft ja auch darauf hinaus, dass irgendwann der Messias kommt. Und dann gibt es also wieder Ordnung. Also das heißt, so eine Linie von Trost und Rettung und Erlösung zeichnet sich ja doch am Horizont ab.
Es sieht ein großes Licht. Und die da wohnen im Schatten des Todes, es scheint helle über sie. Also wieder sehr viel Zuversicht, sehr viel letztendlich heilsgeschichtliche Erlösung, Lösung. Irgendwo ist Becher, wie wir ja oft schon festgestellt haben, einfach ein großer Theologe irgendwie. Vielleicht nicht großer Theologe, aber jemand, für den der christliche Kontext, der biblische Hintergrund enorm wichtig ist. Ich glaube, ich für mich, das habe ich so gelernt im Zuge dieser doch schon einigen Podcast-Folgen, am besten, glaube ich, versteht man Becher, wenn man immer die Bibel, vor allem das Alte Testament, hinter seine Texte legt.
Das ist schon eigentlich irre, wenn man das überlegt, weil wenn wir schauen, der Bild, das man von Becher hat, ist ja heute fast eigentlich immer das des politischen Dichters. Und wenn er jetzt, was er aus einem kommunistischen und dann später sozialistischen Kontext kommt, dann ist das eigentlich völlig abwegig, dass er so eine stark religiöse Färbung hat. Ich meine, im Frühwerk sei dahingestellt, aber hier sieht man jetzt 48. Und wenn man sich diesen Band anguckt, der hat 9 Teile. Und da sieht man auch wieder eine extrem stark religiös fundierte Struktur.
Absolut. Eben, blättern wir einfach mal kurz durch das Inhaltsverzeichnis und lassen mal die Kapitelüberschriften Revue passieren. Erster Teil, O Volk im Dunkel wandelnd. Hier greift er den Buchtitel nochmal auf. Dann zweiter Teil, der Wandlung heilige Dreifaltigkeit. Da ist man im Bereich der Dogmen, der christlichen Dogmen. Dritter Teil, uns ist bange. Dazu gehört ein Sprung auf den sechsten Teil, aber wir verzagen nicht. Wir haben im Vorfeld der Vorbereitung da etwas recherchiert und nachgeschaut und haben dann gemerkt, das ist eigentlich ein Zitat aus den Korintherbriefen, wo es lautet: Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Das ist einerseits wieder eine Folie, die paraphrasiert wird in diesem Messias von Händel Zitat und eben dann aber wieder die Kapitelüberschriften. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Aber wieder zurück zu den Kapitelüberschriften bei Becher. Vierter Teil, Heimat deine Sterne. Fünfter Teil, im Schatten der Ruinen. Sechster Teil, aber wir verzagen nicht, darüber haben wir eben gesprochen. Siebenter Teil, vom unscheinbaren Tun. Achter Teil, auf Deutschlands Tote im Zweiten Weltkrieg, ein Sonettkranz. Neunter Teil, ein Abgesang.
Ja, also erstens sieht man hier die religiöse Folie, dann sieht man diese ganze Deutschland- und Heimatthematik. Du hast jetzt auch im Schatten der Ruinen zitiert. Das erinnert mich natürlich an im Schatten der Berge, was wir ja schon mal hatten. Ne? Dieser Band, wo es ja um die eigene Heimat auch geht, im Schatten der Berge bin ich geboren, was ja so München, ne? Vom Ort her ist. Und jetzt im Schatten der Ruinen, das heißt, ich komme jetzt wieder und hier sind lauter Ruinen.
Und die Ruinen werden dann bald manifestiert werden in einer anderen Zeile, auferstanden aus Ruinen.
Exakt, genau.
Eben so im Schatten der Berge, im Schatten der Ruinen, die dann wieder die Auferstehung aus den Ruinen, also extrem bezugsreich.
Ja, er zitiert sich selbst, er zitiert aber auch gleichzeitig immer irgendwelche religiösen Bestände aus der Bibel oder aus, ne, Schriften um die Bibel herum. Ja, wir müssen irgendwann doch nochmal einen Theologen oder eine Theologin hier einladen, um das etwas genauer zu diskutieren, glaube ich.
Ich glaube auch. Ich glaube, man würde Becher sehr, sehr viel besser und sehr gründlich verstehen, wenn man mit religionswissenschaftlicher Perspektive und Expertise an die Texte herangehen würde. Ja.
Ja, dann sollen wir doch vielleicht mal jetzt in den Text selber ein bisschen genauer einsteigen. Und es ist natürlich immer sinnvoll, wenn es ein Gedicht gibt, das den Titel trägt, den der Band hat, damit auch anzufangen, denke ich, oder?
Ja, dann hören wir das erste Gedicht, das Titelgedicht, das da lautet O Volk im Dunkel wandelnd. Interessant ja auch, dass hier das O da ist, O Volk im Dunkel wandelnd, während dem der Band ja Volk im Dunkel wandelnd heißt.
O Volk im Dunkeln wandelnd. O Volk im Dunkeln wandelnd, dir vereint in deiner Leiden allertiefstem Leid. Verwahrlost seh ich dich im Bettelkleid, O Volk im Dunkeln wandelnd, sei beweint. Wer von uns wurde nicht des bösen Knecht, und jeder trug das Seine dazu bei, dass uns verknechtet hat die Tyrannei und uns erstand ein wölfisches Geschlecht. O Volk im Dunkeln wandelnd, wann erscheint ein Stern dir wieder auf der Wanderschaft? Von Leiden und von Sterben hingerafft, O Volk im Dunkeln wandelnd, sei beweint. O dunkles Los, wer hat es uns erlost, wenn wir von unserer tiefsten Not belehrt, uns haben ganz dem Lichte zugekehrt, dann Volk im Dunkeln wandelnd, sei getrost. O Volk im Dunkeln wandelnd, sei gewiss, wenn in uns hebt ein Leuchten wieder an, dann hat ein Himmel sich dir aufgetan auf deinem Wege durch die Finsternis. Wie oft hast du, mein Volk, dich selbst verneint und wurdest deines Besten nicht gewahr, nun wird es dir in Tränen offenbar, mein Volk im Dunkeln wandelnd, sei beweint.
Das sind die Nachkriegsjahre, finde ich, die hier spürbar werden, diese sehr schwierige, diese komplizierte Zeit in Zerstörung, in Armut, im Neuaufbau, die Grundierung dieses Bandes aus dieser Not. Mhm. So vielleicht könnte man von der Stimmung dieses Gedicht verstehen.
Ja, finde ich auch. Und ich habe, weil ich ja vorhin das schon angesprochen mit Borchardt, wenn ich es schön, das mit Borchardt zu vergleichen, weil ich finde, Borchardt ist halt konkreter. Ne? Der benennt irgendwie Hungersnot oder irgendwelche Dinge und dann eben Leute, die in den Ruinen da irgendwas suchen. Und bei Becher ist das alles irgendwie viel abstrakter, irgendwie poetischer, wenn man so will. Ich meine, Borchardt hat auch was Poetisches, aber irgendwie ist das entfernter von der Realität und dann kriegt es diese religiöse Folie und dadurch hat es so einen starken poetischen, abstrakten, aber auch emotionalen Zugang. Ja? Also auch dieses Beweinen. Ja, ich stelle mich hin und beweine dieses Volk, das hier auf Irrwege gegangen ist. Also ich finde, das ist auch immer so ein Punkt, der da noch eine Rolle spielt. Das benennt Becher zwar nicht, was hat denn zu dieser Lage geführt, aber wir wissen ja, dadurch, dass er so stark sich gegen den Nationalsozialismus schon engagiert hat in den 30er Jahren und natürlich auch im Exil, dass er das natürlich immer mitdenkt. Das schwingt auch immer so mit, ne, dass da ein Volk auf Irrwege gekommen ist und deswegen ist es jetzt in dieser dunklen und schwierigen Situation.
Eben, und da klingt ja eigentlich das an, was dann in den späteren Jahren und Jahrzehnten als Schuldfrage diskutiert wird, als Ursachendebatte, wie kam es zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, wie kam es zum Nationalsozialismus. Und Becher hat hier, würde ich sagen, in seiner Zeit eigentlich einen sehr eigenen Zugang, eigenen Ansatz. Es ist nicht dieses weiter so, einfach mal Schwamm drüber und weiter, sondern die Verirrung, die Irritation, die Verführung, das ist ja etwas, was er ja selber schon in den 30er Jahren schriftstellerisch angeprangert hat und stark kritisiert hat. Und eben, er war ja dann auch im Exil, er musste Deutschland verlassen und er blickt etwas anders auf diese Jahre des Krieges davor als viele seiner Zeitgenossen.
Mhm. Ja, finde ich. Und weil er auch, er rührt halt so in der Wunde herum, weil die Stimmung direkt nach dem Krieg war ja häufig so, jetzt müssen wir anfangen und machen mal was, ne? Also wir wollen das lieber möglichst erstmal verdrängen. Und das ist jetzt ein Ansatz, wo er ja wirklich drin rumrührt, eigentlich in der Wunde, indem er immer wieder das Volk beweint. Den Ansatz kann man jetzt gut finden oder auch nicht, aber man merkt irgendwie, er schreibt ja einen ganzen Gedichtband über dieses Thema. Also er ist bei Weitem noch nicht an dem Punkt, wo er Aufbaulieder schreibt.
Nein, nein. Es ist wirklich eine Sammlung von Trauergedichten. So könnte man vielleicht sagen, insgesamt sind es Trauergedichte. Sehr interessant finde ich ja auch immer diese Reflexion über seine eigene Rolle als Schriftsteller im politischen Kontext, im gesellschaftlichen Kontext. Das hat er in vielen anderen Texten gemacht. Das haben wir oft schon bei Besprechungen von Becher-Texten thematisiert. Hier wird es besonders deutlich, in zwei Gedichten, die wir auch ausgesucht haben, Dichter des ersten 30-jährigen Kriegs und dann Dichter des zweiten 30-jährigen Kriegs. Überhaupt hier wieder dieser Bezug, den wir in Schlacht um Moskau, sprich Winterschlacht hatten, wo ein großer Anklang an Grimmelshausen war, auf den 30-jährigen Krieg. Auch hier wieder die Frage, was tue ich als Dichter im Krieg, nach dem Krieg? Und dann diese sehr komplex verwobene Anspielung ja auch auf nicht nur auf den 30-jährigen Krieg, sondern auf die Unterscheidung zwischen einem ersten 30-jährigen Krieg und einem zweiten 30-jährigen Krieg. Vielleicht müssen wir das für unsere Zuhörerschaft ein bisschen aufdröseln, dass dieses Konzept des zweiten 30-jährigen Krieges eine geschichtsphilosophische Vorstellung ist, besonders aus der Nachkriegszeit, die eben rückwirkend von 1945 einen insgesamt 30-jährigen Krieg postuliert. Also mehr oder weniger die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg umfasst. Dieses Konzept des Zweiten 30-jährigen Krieges ist heute eigentlich nicht mehr präsent und spielt keine Rolle in geschichtlichen Debatten oder geschichtshistorischen Debatten.
Bei Becher aber schon. Wir haben es auch schon übrigens in dem Glückssucherband gesehen von 1938. Da gibt es auch ein Gedicht, wo er Gryphius Tränen des Vaterlands nochmal neu schreibt. Da sieht man das auch schon, ne? Also dass diese Tragik dieser ständigen Kriegssituation mit kurzer Unterbrechung, so wird es ja dann ausgelegt, dass das irgendwie so Becher auch dazu bringt, sich eher mit dem 17. Jahrhundert und mit den kriegerischen Handlungen dort zu beschäftigen. Was auch wieder interessant ist, weil das ja in vieler Hinsicht ein Religionskrieg damals war. Also so ist ja wieder der religiöse, da geht es, ne, gerade bei Gryphius geht es um das Seelenleben, das den Leuten weggenommen wird, weil sie eben zu einer anderen christlichen Konfession konvertieren müssen, wenn es Eroberungen gibt. Und das ist natürlich interessant, das holt er sich halt mit rein in dem Moment, wo er sich über den 30-jährigen Krieg auslässt. Aber vielleicht sollten wir jetzt die zwei Gedichte uns mal anschauen, die in diesem Band von 1948 mit dem Thema befasst sind.
An die Dichter des ersten 30-jährigen Krieges. Mich wandelnd in der Not, ward ich euch mehr und mehr verwandt, ihr Dichter, die, von Leid und Tod umfangen, die Welt habt tief durchschaut, denn nur im Todesbangen der Zeit sich offenbart, wer jeder ist und wer der Leiden Bürde trug. War sie auch allzu schwer und schien zu lang der Weg, als dass wir heimgelangen. Der aber ist geweiht und auserwählt, ist er, das ewige Sakrament der Wahrheit zu empfangen. Nur wer da niederliegt, der weiß um ein Erheben, und nur der hat Bestand, der vor dem Nichts besteht und kann sich als Gestalt dem Nichts entgegenstellen. Nur wer dem Tode nahe, durchlebt das ganze Leben, es erntet Früchte nur, wer Tränen ausgesät, nur wer das Dunkel sah, vermag es aufzuhellen. Wir Dichter des zweiten 30-jährigen Krieges. Wir Dichter einer Zeit, die blutig uns durchschwert, ein widerlich Geschwür im Kriege aufgegangen, der 30 Jahre schon in unserer Mitte währt und der uns hat erfüllt mit Sehnsucht und Verlangen. Dass eine Zeit einst naht, da unsere Zeit verjährt, sie einer Sage gleicht, gewitterschwer umhangen, o Traum, von ihm durchträumt, schien es uns lebenswert, am Ende einer Zeit von Neuem anzufangen. Es hat die Zeit in uns ein Ende sich gesetzt. Wir waren, wandelnd uns der neuen Zeit beginnen, und oft ein Leuchten war der Freiheit Morgenglanz. Wir waren ein Geschlecht, geschlagen und gehetzt, es lehrte uns Verlust, uns selber zu gewinnen. Wir weinten Tränen viel, Tränen des Vaterlands.
Es ist interessant, die beiden Gedichte zu vergleichen, was auf den ersten Blick ja gar nicht so leicht fällt. Ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, wir Dichter des ersten 30-jährigen Krieges betont das Drinnensein, die Zeugschaft, die Zeugenschaft des Dichters in der Geschichte, im Krieg, in der Zeit, währenddem wir Dichter des zweiten 30-jährigen Krieges stärker auf die Reflexion abzielt. Also Ja, da ist davon die Rede, dass das war, es gibt etwas Neues, es gibt einen Neuanfang, so eine gewisse, gewissen Anspruch, das Gewesene zu historisieren, das beiseite zu räumen, das in die Geschichte zu packen und uns jetzt auf die Zukunft zu konzentrieren. Der große Unterschied ist ja, dass wenn Becher das in den 40er Jahren schreibt, dass er ja selbst nahe an dieser Zeit ist, an diesem sogenannten Zweiten Dreißigjährigen Krieg, während für ihn ja der historische Dreißigjährige Krieg weit in der Vergangenheit liegt und anders eben für einen Gryphius oder für einen Grimmelshausen, die sind Zeitzeugen, wie Becher jetzt in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja, ich finde die Gedichte auch tatsächlich gar nicht so einfach zu deuten. Ne? Also es fällt auf, glaube ich, dass er diese Zweiteilung, die eben in diesem Uns ist bange, aber wir verzagen nicht steckt, auch drin hat. Also ich habe das Gefühl, das erste Gedicht ist halt mehr auf dieser traurigen, melancholischen Linie, weil da kommen ja auch so Verse vor, nur wer Tränen sät, kann Früchte ernten. Ja, also das heißt, nur der Tod ist das Leben, so in diese Richtung. Also das heißt, ich meine, das hat auch eine hoffnungsvolle Komponente, irgendwie aber auch eine religiöse. Also gerade diese Idee, dass im Tod das Leben steckt, ich meine, da ist die Auferstehungsidee drin. Aber da ist es sehr, sehr leitfokussiert, während das zweite Gedicht, wie du sagst, da geht es eben eigentlich darum, jetzt ist diese Phase vorbei, die Zeit ist jetzt zu Ende und jetzt fängt was Neues an, also vielleicht auch eine Überwindung dieser ständigen kriegerischen Ereignisse. Das ist interessant, dass er das so verteilt. Also man würde ja erwarten, auch auf der Basis der von der Winterschlacht zum Beispiel oder der Schlacht um Moskau, dass er irgendwie eher die Parallelen zwischen diesen beiden kriegerischen Zeiträumen hervorhebt, macht er aber eigentlich nicht, sondern ich habe eher das Gefühl, er nutzt sie hier, um diese zwei Seiten einer Medaille auszuspielen, die er in dem Band sowieso drin hat.
Er kontrastiert hier, sonst würde er ja wahrscheinlich nicht zwei Gedichte schreiben, die... Man muss sich die Titel einmal wieder vor Augen führen. Wir Dichter des ersten 30-jährigen Krieges, wir Dichter des zweiten 30-jährigen Krieges. Es muss Gründe geben, warum er das macht, eben vermutlich mit Blick auf die Absicht der Kontrastierung. Ihre Formulierung ist ja auch das ewige Sakrament der Wahrheit. Sakrament ist ja etwas zutiefst im christlichen Glauben fundiertes und er spricht hier von ewigen Sakramenten der Wahrheit. Er ist gerade in der Gruppe Ulbricht und gründet die DDR. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Wie geht das zusammen?
Ja, gute Frage. Ne? Und auch ohnehin habe ich mich auch gefragt, warum schreibt er denn eigentlich ein Gedicht, das heißt Wir Dichter des ersten 30-jährigen Weltkriegs? Weil da ist er ja nicht dabei. Also das Wir beim zweiten Gedicht macht Sinn, aber beim ersten, da identifiziert er sich ja mit Gryphius oder so, den er ja am Ende des zweiten auch nochmal zitiert mit Tränen des Vaterlands, worüber er ja ohnehin auch schon 1938, 10 Jahre vorher ein Gedicht geschrieben hat, ne? Tränen des Vaterlandes.
Tränen des Vaterlandes ist ja die letzte Gedichtzeile im zweiten 30-jährigen Krieggedicht.
Damit zitiert er Gryphius, aber er zitiert auch sich selbst, weil es ja von ihm dieses Gedicht Tränen des Vaterlandes anno 1937 gibt. Also ich weiß nicht, wo man anfangen soll.
Das ist wirklich schwer. Dann fangen wir nicht an.
Hören wir auch schon. Genau,
wo wir anfangen sollen. Ja, vielleicht hilft es uns, wenn wir einfach weiterschauen in diesem Band. Du sagtest schon, es ist ein Trauerband, es ist eine Sammlung von Trauergedichten. Da verwundert dann auch nicht, dass es sehr viele Gedichte gibt, wo Tränen eine Rolle spielen, wo das Weinen eine Rolle spielt. Wir haben als nächstes drei Gedichte herausgesucht, die genau diese Thematik aufgreifen. Es sind drei Gedichte mit den Titeln Tränenblind, Melancholie und unendliches Weinen.
Tränenblind. Man tadelt mich, ich wäre tränenblind. Ich sage ja. Ich weine mit den meinen, die heimatlos in ihrer Heimat sind, und sie, die Unbeweinten, zu beweinen, ziehe ich durch meine Stadt, wo unter Steinen ein Weinen ist im abendlichen Wind. Man tadelt mich, ich wäre tränenblind. Wo Steine weinen, sollte ich nicht weinen? Die Steine weinen, weine um die deinen. Ich weine, bleibt das Auge mir auch trocken. Ihr aber seht, es weint der Sonne scheinen, da es die Dunkelheit nicht mehr durchscheint, und unser Tränen läuten sind die Glocken, mein Volk im Dunkel wandelnd, sei beweint. Melancholie. Melancholie, du dunkle Sängerin, du, deren Stimme dunkel mich durchblaute, du mir seit früher Kindheit anvertraute Gefährtin, du, in jedem Widersinn mich Tröstende, du heilige Trösterin, du, in der Einsamkeit, die mich umgraute, die Einzige, die blieb bei mir und in mir sang ein letztes Lied auf ihrer Laute. Du mich durchzitternde, du mein Verschweben, was ist es, du mein wandelreiches Leben, das bleibt unwandelbar und ist von Dauer. Im Zeitenwandel bleibt bestehen nur sie, die Elegie, die unsagbare Trauer. O Urlaut des Gedichts, Melancholie. Unendliches Weinen. Unendliches Weinen, was hast du erweint? Was hast du ersehnt, mein unendliches Sehnen? Verschleiert die Sonne mein Leben durchscheint, o Schleier gewoben aus endlosen Tränen. Unendliches Sehnen, was hast du ersehnt? Was hast du erweint, mein unendliches Weinen? Ein Gräbergefilde, das endlos sich dehnt, um uns dem unendlichen Nichts zu vereinen.
Also das ist schon ein schönes Gedicht.
Ja, sehr melancholisch alle zusammen. Eben Melancholie als quasi Urlaut der Poesie. Auch das ein sehr interessanter Ansatz. Ein poetologischer eigentlich.
Ja, ein poetologischer, gleichzeitig aber auch wieder irgendwie so ein autobiografischer, weil er ja wieder, da haben wir dieses Ich, das sagt, in meinem ganzen Wandel bestehe ich trotzdem. Ne? Also das könnte man ja so lesen wie, ich gehöre zu den Überlebenden, ne, dieser Situation, obwohl ich so unstet bin. Und dann ist wieder diese Suche nach dem, was bleibt. Und die Erkenntnis ist, es ist aber das Melancholische, das Weinen, die Trauer und damit dann wieder die Elegie, die jetzt zum Urlaub der Poesie wird, wie du ja jetzt gesagt hast.
Interessant ja auch dieses sehr krasse Bild, dass Weinen so nahe an den Stein gerückt wird. Mhm. Klanglich ist das leicht möglich, aber inhaltlich ist das etwas schwierig. Also dieses eigentlich komplett unbewegte, unbewegbare Ding wie ein Stein, das so mit Trauer assoziiert wird.
Ja, ich würde wegen der Ruinen daran denken, oder?
Sicher auch, ja. Ja. Ruinen sind eine Ansammlung von Steinen, dass diese dadurch Bild der Trauer werden. Mir fällt da eines, dieser Stein spielt ja in der frühen Lyrik von Becher eine bestimmte Rolle.
In den 20er Jahren, das Gedicht Stein, ne, das in mehreren Lyrikbänden drin ist und verschiedene Bedeutungen annimmt dadurch.
Genau, und hier diese Bedeutung der Trauer so deutlich transportiert. Offensichtlich ist der Stein etwas, was Becher sehr gemocht hat, als Motiv.
Ja, als Motiv, ja, genau. Das ist interessant. Ich meine, da haben wir ja drüber diskutiert, da geht es ja um diesen Arbeiter, der irgendwie leidet unter der ganzen Situation und seine Frau ist gestorben und der kann den Arzt nicht bezahlen und solche Dinge waren das ja, ne? Und dann wird er ja zu Stein, worin wir gesagt haben, wo auch so eine Art Widerstand dann stecken kann oder eine Vereinigung mit einer Masse, vielleicht aber auch emotionale Härte, ne? Sowas in die Richtung. Und hier sehe ich eigentlich, wenn ich das höre, immer so einen Ruinenhaufen vor mir und da wandert der Dichter durch und sieht lauter Steine und darin zeigt sich das Leid, das wird dadurch symbolisiert und so kommt er zu dieser Deutung. Es ist interessant, also die Frage, ob es da überhaupt eine Verbindung gibt oder ob diese zwei Bildverwendungen dann völlig unabhängig voneinander sind. Es ist ja auch sehr romantisch. Jetzt, wir haben ja dieses ganz starken Reim, Steine, Weinen und so weiter, also gerade in dem letzten Gedicht, Unendliches Weinen, also allein dieser Titel schon und dann auch, das hat ja so eine, durch den Reim so eine Drehbewegung, das ist so ein bisschen wie Brentanos Nachtlied der Spinnerin, wo sie immer dieses Rad dreht, so ein bisschen ist das da auch, also das Weinen und die Steine, das dreht sich und dreht sich und dreht sich und geht ewig weiter.
Tränenblind, das ist auch ein sehr interessantes Adjektiv, eben offensichtlich jemand, der aufgrund von zu großer Trauer nicht mehr in der Lage ist zu weinen. Ein sehr starkes Bild, sehr, sehr trauriges eigentlich.
Ja, Und da ist halt in dem Gedicht wieder spannend, dass das jetzt wieder eine, das ist ja auch eine Meta-Reflexion, dass es eine Antwort ist auf Leute, die Bechers Dichtung als zu tränenorientiert oder zu viel beweinend kritisieren, weil das sagt er ja, man tadelt mich und sagt mir, ich wäre tränenblind, weil ich die ganze Zeit solche Gedichte schreibe, und dann ist seine Antwort, ja natürlich mache ich das, ich beweine eben mein Volk und vor allem die Leute, die nicht beweint werden, ne, da ist, hängt glaube ich auch ein bisschen die Exilsituation mit drin, Leute, die in ihrer Heimat heimatlos sind, ist, glaube ich, auch ein Vers, der davor kommt. Also das heißt, hier ist so viel Leid und alle Leute machen eigentlich nur weiter, aber man muss doch auch mal stehen bleiben und der Trauer Raum geben. Das scheint mir so die Botschaft da auch zu sein.
Als nächstes haben wir ein Gedicht ausgesucht, das auf Goethe Bezug nimmt. Von Becher hören wir jetzt Alle Wipfel. Das nimmt Bezug auf Johann Wolfgang Goethes Wanderers Nachtlied, ein gleiches, und das hören wir jetzt.
Alle Wipfel. Alle Wipfel sich verneigen, sich zu Ende neigt ein Traum, tiefes, feierliches Schweigen. Sternen schweigen hoch im Raum. Stille stehen wir, umschwiegen wie von ewigen Melodien. Einst sind wir emporgestiegen. Nun ist Zeit, um hinzuknien.
Das ist ja auch deutlich länger als Goethes Gedicht. Becher nimmt da zwar Bezug auf Wanderers Nachtlied, aber schreibt mehr, als Goethe geschrieben hat.
Gut, Becher schreibt eigentlich immer mehr, aber... aber auch nicht exzessiv jetzt an dieser Stelle, ne? Also das ist, ich finde es interessant, also einerseits ist das... Er nimmt ja auch den Duktus auf, wir hatten das in Unendliches Weinen auch schon, also dieser sehr starke poetische, ja, getränkte Duktus, wie man ihn eben auch bei Goethe hat, das ist eigentlich auch, in der Form hatten wir das bei Becher noch nicht, ne? Also es wird halt sehr, sehr stark poetisch irgendwie so schwer, und dann gibt es diese Referenz eben auf ein Goethe-Gedicht, das relativ berühmt ist, ne? Also da haben wir ja diese Konstellation, der auch schon, diese Frage der Interpretation, ne? Aber der Todessehnsucht oder der Gedanke an den Tod, ne? Man steigt nach oben, über allen Gipfeln ist Ruhe, ne? In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, die Vögel schweigen im Walde, ja, und
warte nur, Palde ruhest du auch.
Genau, so, also du diese, ich meine, das, wie gesagt, dieses Gedicht müssen wir jetzt nicht interpretieren, aber man sieht, er greift es auf mit den Wipfeln, das ist so ein Signalwort, ne? Aber dann macht er was anderes draus, indem er am Ende sagt, einst sind wir emporgestiegen, nun ist Zeit, um hinzuknien.
Hinzuknien. Aha. Ist ja dann eine, ja, tiefgreifende Paraphrase auf Goethe, der hinaufgeht, schaut und dann an Ruhe denkt. Hier ist jemand oben, sagt, wir müssen runter und müssen niederknien. Das ist ja was anderes als sich zur Ruhe legen oder sich zur Ruhe setzen. Warum knien?
Ja, also es geht, glaube ich, nicht mehr um Tod in diesem Gedicht. Sondern ich glaube, es geht auch hier wieder um die Frage der deutschen Schuld, so würde ich es interpretieren. Also die Sage, es gab eine Zeit, da sind wir aufgestiegen, da waren wir wer, und jetzt ist halt die Zeit für Demut und für Betrachtung unserer eigenen Schuld oder unserer eigenen Verantwortung. So würde ich das lesen. Gleichzeitig hat das Hinknien oder Niederknien natürlich wieder eine religiöse Komponente. Man könnte auch fragen, kniet man hin zum Gebet?
Oder vor einer Person, vor Gott?
Ja, auch das ist möglich. Das mag ich ohnehin an diesem Lyrikband, dass die Deutungen hier so offen sind, also so viele Richtungen. Das ist eben das, was er jetzt auch mit Goethe an der Stelle gemeinsam hat, dass man so eine Spur legt und man kann aus dem Kontext eine Deutung ableiten, aber die ist nicht zwingend, sondern es gibt auch immer noch andere Deutungen. Das finde ich irgendwie an diesem Lyrikband besonders spannend.
Bleiben wir vielleicht bei diesen Abwärtsbewegungen und hören als nächstes die Höllenfahrt. Das suggeriert ja wirklich die Vorstellung von tief hinunter, tief hinein in die Hölle. Erinnert wieder ein bisschen an andere Schriftsteller, an Dante, aber auch viele, viele andere, natürlich an das Alte Testament und an die Bibel und an die apokryphen Evangelien. Aber wir hören es uns einfach mal an.
Höllenfahrt. Da wurde in die Hölle ich verbannt. Mein altes Wesen wurde ausgebrannt. Es blieb mir keine Höllenpein erspart, 12 Jahre währte meine Höllenfahrt. Vor eines Wahnsinns Herrschaft auf der Flucht hab Zuflucht in der Hölle ich gesucht. Tief brannten sich mir all die Jahre ein, o Heimatlosigkeit, o Höllenpein. Wenn ihr euch fragt, was hat gewandelt ihn, dann seht den Heimatlosen niederknien, als kniete er vor einem Hochaltar vor jenem Bild, das einst die Heimat war. Wer je erlitt der fremde Höllenqual, der ist gebrannt mit einem Flammenmal und ist gezeichnet wohl für alle Zeit vom Höllenfluch der Heimatlosigkeit. Der kann nicht anders, als sein Leben lang ein Dankchoral zu sein und ein Lobgesang. Dem ist wie keinem anderen anvertraut der Heimat Wiegenlied und Glockenlaut. Andächtig schweigt er und er schweigt beredt, er ist der Heimat tägliches Gebet. Mag noch so arm die arme Heimat sein, er fuhr vormals in eine Hölle ein. Ihr, die ihr nichts von dieser Hölle wisst, wie könnt ihr wissen, was die Heimat ist? Wer in der Fremde heimatlos verdarb und sah dem Heimatlosen, wie er starb, wer sah dies Sterben keinem Sterben gleich, dem ist die Heimat Glück und Himmelreich. Gewandelt als ein Wesen anderer Art, kehrt er zurück von seiner Höllenfahrt.
12 Jahre Höllenfahrt, gemeint sind hier sicher die 12 Jahre im Exil in Moskau, 33 bis 45.
Ja, das ist eindeutig, ne? Würde ich auch sagen. Hier, das ist ein Exilgedicht, ne? Zumal es ja dann am Ende auch noch auf diese Heimatthematik wieder zurückkommt, die Höllenqual der Heimatlosigkeit oder so ähnlich heißt es doch, ne, im Gedicht. Also das heißt, das hier ist ein Gedicht, wo er im Prinzip diese Höllenmetaphorik benutzt im Sinne von, ja, so lange war ich im Exil und jetzt bin ich endlich wieder hier. Das ist ja auch interessant in diesem Kontext, weil er die ganze Zeit eigentlich diese Heimat, die er vorfindet, beweint. Gleichzeitig ist aber die Hölle die Abwesenheit von dieser Heimat. Das heißt, man kommt eigentlich zurück in etwas, was eben doch nicht mehr so ist, wie es mal war.
Eben, und der Verlust, die Abwesenheit der Heimat, das ist die Qual in diesem Gedicht. Das ist auch sehr bezeichnend. Das Schlimmste, das Schrecklichste, das Traurigste war, nicht in der Heimat zu sein. Mhm. Das ist das gedankliche Ergebnis dieser Zeilen. Und interessant natürlich auch wieder das Bild, das hier anklingt, das große ikonografische, literarische, mythologische Bild der Höllenfahrt, die sich an sehr, sehr vielen Stellen in allen Literaturen durch alle Jahrtausende findet. Also auch hier wieder Anspielung an eine sehr große Metapher.
Ja, aber gleichzeitig auch eine, die Becher selbst ja auch schon verwendet hat, nämlich in Abschied. Ne? Da gibt es ja am Ende diesen Höllengang, wo er die Treppe runtergeht und nochmal alle seine früheren Ichs und so trifft. Also das heißt, er nimmt auch wieder Bezug auf etwas. Also er zitiert sich auch schon wieder selbst. Er zitiert die literarische Tradition, aber auch sich selbst. Also auch dieses Gedicht schleppt einfach wieder so eine ganz lange Tradition mit sich herum.
Und in christlicher Logik nie Zielpunkt, sondern immer transitorischer Zustand mit Blick auf die Auferstehung. Mhm. Das muss man, glaube ich, auch immer mitdenken. Auferstanden aus Ruinen wird dann irgendwann folgen. Also die Höllenfahrt ist nicht der Zielpunkt. Das ist ein Tiefpunkt in der Existenz, auf den eine Erlösung, eine Lösung folgen wird. Mhm.
Gut, also dieses Gedicht ist jetzt wieder relativ gut verständlich und konkret. Jetzt machen wir zum Abschluss noch eines, das, wie ich finde, überhaupt ganz schwer interpretierbar ist. Also es ist, glaube ich, eines der abstraktesten Gedichte dieses Bandes.
Als das 10. Jahr. Als das 10. Jahr uns gekommen war und ich sah dein Bild verblassen, war in mir ein Flehen, lass es nicht geschehen, dass wir beide voneinander lassen. Du mein Augenlicht, du mein Angesicht, du mein Halt im Ungewissen, du mein Trostgeläut, und nun soll ich heut alles das für alle Zeit vermissen. Und die Welt war leer, und der Weg war schwer, und ich bin den Weg gegangen. Fern lagst du, so fern, wie ein ferner Stern, und mein Herz war voller Angst und Bangen. Müd hat sich gesehnt in uns ein Jahrzehnt, müd sind wir von all dem Sehnen, Träume unerfüllt, was dein Bild verhüllt, ist sein Schleier nicht aus Blut und Tränen? Und dein Bild entschwand, und das Abendland lag in seiner blauen Trauer, aber hoch im Raum wölbte sich ein Traum und verhieß dem Leben Sinn und Dauer. Auch die Jahre 10 werden nicht verwehen, und kein Abschied kann uns scheiden, Im Geschiedensein bleib ich immer dein, denn ein großer Traum träumt in uns beiden.
Als das zehnte Jahr ist der Titel. Es ist davon die Rede, dass ein Bild entschwindet. Das Bild könnte für eine Person stehen, vielleicht auch für was anderes. Wie würdest du, was ist dieses Bild? Was ist mit diesen 10 Jahren?
Genau, das ist das, was ich meine. Das Gedicht ist extrem schwer zu verstehen. Also ich meine, auf der einen Seite liegt es nahe, hier auch wieder die Exilsituation zu nehmen und zu sagen, ne, als das zehnte Jahr in uns gekommen war, ne, da hat sich was verändert im Vergleich zu vorher. Gleichzeitig ist das anders als die Höllenfahrt, aber überhaupt nicht so eindeutig auf die Exilzeit hinzulesen oder auszulegen. Klar, war über ein Jahrzehnt weg, aber ist es das? Geht es darum? Also ich könnte mir auch, gerade weil ein Du angesprochen wird und das mit dem Du wird auch eine Gemeinschaft gesucht, ne? Da ist in uns ein Sehnen und da frage ich mich, ist das Du die Heimat oder ist das Du ein Gegenüber? Könnte ja zum Beispiel eine Frau sein, also man könnte jetzt auch sich vorstellen, man ist 10 Jahre zusammen und dann ist irgendwie ist das eine Reflexion auf diese Beziehung. Ich weiß nicht, es lässt irgendwie beides offen. Es ist überhaupt nicht klar, was dieses Bild hier sein soll.
Dann ist die Zahl 10 eigentlich eine sehr profane. Mhm. Wenn wir es gerade im Vergleich zum vorigen Gedicht zur Höllenfahrt vergleichen, wo 12 Jahre, das ist eine hochgradig symbolische Zahl, zufällig auch historisch die Dauer der Exilzeit 1933 bis 1945. Jetzt ist 12 Teile davon und Vielfaches davon sehr symbolisch. 10 ist eine triviale, banale, profane Zahl, die dem ganzen symbolischen Hintergrund wegnimmt. Es wird profan irgendwie und vielleicht damit auch kleinteilig individuell.
Ja, das ist interessant. Deswegen finde ich das auch eigentlich eins der besten und interessantesten Gedichte von Becher, weil es eben nicht anders als andere nicht so offensichtlich ist. Ich meine, die anderen sind auch spannend wegen ihrer Referenzen, aber hier steht man wirklich davor und weiß eigentlich gar nicht, wie man es deuten soll. Und wenn man nichts über Becher weiß, kommt man wahrscheinlich bei einer gleichen Deutung und hat das gleiche Problem, wie wenn man wirklich sich sehr gut im Werk auskennt. Also es hilft überhaupt nichts. Es bleibt ein rätselhaftes Gedicht und das macht es eigentlich so gerade als Lyrik absolut spannend.
Wir gehen über auf den nächsten Gedichteband. Wir haben uns jetzt über den Band Volk im Dunkel wandelnd unterhalten und kommen jetzt zu sprechen auf Glück der Ferne. Da gibt es jetzt etwas ganz Besonderes. Heute zum ersten Mal wird Becher selber sprechen. Er sitzt hier mit uns, das haben wir vorher nicht gesagt, er sitzt hier in der Runde. Nein, das ist nicht der Fall, sitzt natürlich nicht hier. Aber wir haben jetzt den spannenden Fall, wir kommen ja in seinem Werk, in seinem Wirken immer weiter in der Zeit. Selbstverständlich gibt es von Becher sehr viele Sprachaufnahmen, das allermeiste im Zusammenhang mit seiner literarischen Tätigkeit, Lesungen, aber natürlich forciert durch seine politische Tätigkeit als Kulturminister. Also es gibt von Becher sehr, sehr viele Tondokumente. Es gibt erstaunlich wenig Tondokumente, die allgemein und leicht greifbar sind. Es gab in den 50er Jahren bereits den Ansatz, dass man eben Sprechplatten, sprechende Platten, Erzählplatten, später hätte man gesagt, Hörbücher gemacht hat. Also diese Tendenz begann schon in den 50er Jahren. Und es gibt eine einzige Platte, auf der einige Gedichte von Johannes R. Becher enthalten sind, die er selber liest. Es gibt viele Platten, wo Schauspieler Becher-Gedichte lesen, aber es gibt sehr wenige Lesungen, in denen er selber seine Gedichte liest und die auch auf Platte überliefert sind. Darauf werden wir heute manches Mal jetzt Bezug nehmen. Und wir hören als erstes Gedicht aus diesem Band Glück der Ferne, das Titelgedicht Glück der Ferne. Und das wird Christin Eichhorn lesen und dann im Anschluss daran Johannes R. Becher.
Glück der Ferne, leuchtend nah. Sie stellte auf den Tisch die kargen Speisen. Das Zimmer zeigte eine graue Wand. »Du«, sagte er, »ich kann es dir beweisen. Schön wird es sein.« Er gab ihr seine Hand. »Bald wird es sein. Wir beide gehen auf Reisen.« Und als er sah, dass sie ihn nicht verstand, da hob er an, das neue Werk zu preisen. Dies, unser Werk, steht für das ganze Land. Sie sahen auf den Tisch hin, auf den leeren, der traumhaft in die Ferne ward entrückt. Dort schien er sich mit Früchten zu beschweren, von einem wunderbaren Baum gepflückt. Als sie die graue Wand auch leuchten sah, sah sie das Glück der Ferne, leuchtend nah.
Glück der Ferne, leuchtend nah. Sie stellte auf den Tisch die kargen Speisen. Das Zimmer zeigte eine graue Wand. Du, sagte er, ich kann es dir beweisen. Schön wird es sein. Er gab ihr seine Hand. Bald wird es sein. Wir beide gehen auf Reisen. Und als er sah, dass sie ihn nicht verstand, da hob er an, das neue Werk zu preisen. Dies unser Werk steht für das ganze Land. Sie sahen auf den Tisch hin, auf den leeren, der traumhaft in die Ferne ward entrückt. Dort schien er sich mit Früchten zu beschweren, von einem wunderbaren Baum gepflückt. Als sie die graue Wand auch leuchten sah, sah sie das Glück der Ferne leuchtend nah.
Ja, jetzt haben wir das erste Mal Becher lesen gehört. So hat er gelesen. Man merkt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist seitdem.
Ja, er liest deutlich langsamer als ich.
Ja, ungefähr doppelt so langsam. Ja, es ist ja auch deklamationskünstlerisch sehr interessant, diese Aufnahme zu hören. Ich glaube, er liest so, wie man es sich von einem Dichter der 20er, 30er, 40er, 50er Jahre erwartet hat. Getragen, sinnstiftend. Also es hat so was durchaus Behäbiges und Tragendes, wie er liest.
Das Gedicht selber ist ja jetzt, das ist interessant, aus dem Jahr 1948 auch, also tatsächlich aus demselben Jahr wie der Band, den wir eben hatten. Da ist aber das Titelgedicht, du hattest es schon gesagt, von Glück der Ferne leuchtend nah, einem Lyrikband, der 1952 das erste Mal erschienen ist. Und ich habe jetzt hier die spätere Ausgabe, die vierte Ausgabe, die er dann wieder erweitert hat. Also typisch für Becher hat er natürlich dann auch nochmal sich hingesetzt und hat den Band nochmal erweitert. Das ist die Ausgabe von 1955. Also das heißt, wir haben hier Nachkriegslyrik auch noch, aber jetzt geht es schon eigentlich mitten in die 50er Jahre rein.
Eben und auch Glück der Ferne, das ist eine ganz andere Thematik als davor im Trauerband, Volk im Dunkeln wandelnd, Glück der Ferne, da geht es plötzlich um Sehnsucht und um Fernen oder einen Tisch, der im Bild vor einem gefüllt dahinschwankt. Das ist ein ganz anderer Inhalt, also Sehnsucht nach Ferne, Verlust der Heimat war davor, jetzt ist eine andere Thematik da. Mhm. Das sind die 50er Jahre vermutlich.
Naja, gleichzeitig klingt aber auch wieder ein Thema nach, das wir in der Schlacht um Moskau bzw. der Winterschlacht hatten. Da gibt es doch diese Szene mit Anna und Johannes Herder, wo er am Ende sagt, ja, die Ferne ist näher gekommen.
Ja, wo die Ferne sozusagen in der Not die Rettung ist oder die Möhre, die am Horizont baumelt, auf die man hoffen kann und die schreckliche Situation beenden wird. So,
genau, also Becher zitiert sich wieder selbst eigentlich. Und das ist ja auch ein Gedicht, also am Anfang heißt es, sie stellte auf den Tisch die kargen Speisen, das Zimmer zeigte eine graue Wand, also das ist wieder Nachkriegssituation, es gibt nicht viel, das erinnert mich so ein bisschen auch wieder an Borchardt, ne? An das Brot zum Beispiel, wo auch dieses Ehepaar da sitzt und die teilen sich da in dieses Brot rein und sie gibt ihm immer ein bisschen mehr und so. Und eigentlich haben die dieses Problem auch und dann fängt aber der Mann hier an zu erklären, das wird anders, es wird besser, ja? ja, die Ferne kommt näher. Und da ist ja die Frage, was ist eigentlich mit der Ferne gemeint? Da kann man an die Sowjetunion denken, das ist ja schon der Hoffnungsschimmer. Ist aber die Frage, ob man es jetzt so wörtlich interpretieren will. Aber das Motiv auf jeden Fall da, ne? Auch hier, die Erlösung kommt näher. Und dann ist es eben doch recht nah an dem Volk im dunklen Wandelnband, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt.
Und zu Glück der Ferne, da gibt es ein anderes Gedicht auch, das sehr eng in dieser thematischen Nähe liegt, Wunderland. Ein wunderschöner Titel für ein Gedicht. Auch dieses Wunderland wird vermutlich ähnlich dem Glück der Ferne sein. Das Gedicht Wunderland haben wir zusammengenommen mit dem Gedicht Seid euch bewusst, und die beiden hören wir jetzt.
Seid euch bewusst. Ihr wisst es, was es heißt, sein Leben lang sich schinden. Ihr wisst es, wie das ist, nicht wissen aus noch ein. Die Heimat war verwaist, wir konnten Heim nicht finden. Wer je die Zeit vergisst, wird selbst vergessen sein. Ihr wisst es, wie es kam, es musste nicht so kommen. Sind wir für alle Zeit verloren und verflucht? Es brennt das Herz vor Scham, es schweigt das Herz beklommen, wir haben weit und breit nach einem Weg gesucht. Ihr wisst es, was es hieß, den Weg, den schweren gehen. Es lagen an dem Rand des Wegs der Toten viel. Wir aber wussten dies, wir müssen auferstehen. Ein freies deutsches Land war unserer Sehnsucht Ziel. Seht, Großes wird vollbracht, das Volk schafft sich sein Leben. Und war der Weg auch schwer, ein Jubel sich erhebt, seid euch bewusst der Macht. Die Macht ist euch gegeben, dass ihr sie nie, nie mehr aus euren Händen gebt. Das Wunderland. Es soll nunmehr ein Lied gesungen werden, das Kunde bringt von einer neuen Zeit und einem wunderbaren Land auf Erden, das leuchtend stieg aus der Vergangenheit. Wo ist das Land, das Wunderland gelegen, von dem das Volk in seinen Liedern singt? Und was gereichte diesem Land zum Segen, das aller Welt so frohe Botschaft bringt? Nicht in der Ferne sehen das Land wir liegen, in unserem Herzen liegt's, in unserer Hand. Hier liegt es, bis es leuchtend uns entstiegen, in jedem Land liegt solch ein Wunderland. Lasst von dem Land, dem Wunderland, uns singen, das sich vor allen Ländern glücklich preist, und gute Taten gilt es zu vollbringen, dass dieses Land auch einmal Deutschland heißt.
Also da ist jetzt deutlich mehr Hoffnung drin. Wir sehen jetzt, wir kommen in die 50er Jahre rein. Das sind jetzt Gedichte, wahrscheinlich auch nach der Staatsgründung der DDR. Also jetzt geht es in Richtung Aufbaugedicht. Das merkt man an beiden Texten, ne? Also auch da nochmal das Bewusstsein für Schuld und Scham und die Toten, die am Wegesrand liegen. Aber seid euch bewusst, jetzt habt ihr die Macht in der Hand. Jetzt könnt ihr was gestalten und lasst ihr euch nicht wieder wegnehmen. Lasst nicht wieder zu, dass irgendwelche faschistischen Kräfte, das denkt er ja in dem Zusammenhang, irgendwie wieder Deutschland in den Abgrund steuern.
Spannend ist ja auch, das ist mir gerade bei diesen beiden Gedichten jetzt wieder aufgefallen, wie nahe diese eigentlich an der politischen Rede liegen. Also zurückgenommene Mehrdeutigkeit, also relative Eindeutigkeit, klare Aussage, klare Botschaft. Damit rückt so von der Gattung her so in die Nähe einer Rede, eines Manifests, eines Aufrufs. Sehr deutlich wird ja eben hier auch dieser didaktische Anspruch von Becher, den er hatte, den Leuten Dinge zu erklären, auf Dinge aufmerksam zu machen. In diesem Zusammenhang finde ich ein anderes Gedicht auch immer sehr interessant, das wir auch ausgesucht hatten, Gesang vom Lernen. Also das muss man sich heute mal vorstellen. Also da stellt sich ein Minister vor die Leute und sagt ihnen, Leute, passt auf, es ist sinnvoll, dass ihr lernt. Und er schreibt ein Lobgedicht auf das Lernen. Das ist erst einmal durchaus ein bisschen amüsant, aber macht eben diesen Bildungsanspruch deutlich, den er hatte, den er als Dichter hatte, aber den er natürlich auch als Politiker hatte.
Ja, da hören wir jetzt wieder Becher selbst.
Gesang vom Lernen. Wir wollen lernen. Wir wollen begreifen, die Welt erkennen und uns verstehen. Wir wollen die Fernen des Weltraums durchstreifen. Wir wollen die Dinge beim Namen nennen und auf den Grund der Dinge sehen. Wir wollen das Schöne uns machen zu eigen und dienen dem Wahren mit ganzer Kraft. Wir Deutschlands Töchter, wir Deutschlands Söhne, wir wollen den Völkern den Friedlichen zeigen, dass willens wir sind, den Frieden zu wahren. Wir lieben das Leben voll Leidenschaft. Es gilt nicht zu zagen, es gilt zu beenden die Herrschaft des Alten, denn Friede muss sein. Es gilt, das große Wagnis zu wagen. Es gilt, den Traum durch die Tat zu vollenden. Wir wollen das Bild des Menschen gestalten. Wir wollen lernen und Vorbild sein.
Also jetzt hast du ja eben gesagt, das ist wie, sind Gedichte wie Reden. Und ich glaube, das merkt man auch an seinem Deklamationsstil hier, dass er sehr nah an der Rede ist.
Ja, und auch eben auch so rhetorisch mir ist so aufgefallen, er nennt zuerst die Töchter und dann erst die Söhne. Aha. Das hat mich so überrascht. Oder auch die, was auch so, finde ich, das ist typisch 50er Jahre, diese Wissenschaftsgläubigkeit, wir wollen die Räume des Weltraums ermessen, also die Luftfahrt, die so wichtig war in den 50er Jahren auf der Seite der Sowjetunion, aber auch auf der Seite der USA. Also so viele zeittypische Sachen spielen hier herein, die in dieser Zeit wichtig sind.
Ja, also man merkt hier natürlich jetzt wirklich, jetzt ist er Minister, jetzt hält er viele Reden, dieses Gedicht ist wie so eine solche Rede, die könnte er auch einfach so als, ne, als politische Rede irgendwie halten vor irgendwie einer, weiß ich, irgendein Grußwort oder so könnte er machen, Eröffnung einer Schule oder irgendwie sowas. Also das ist wirklich jetzt hier der Anspruch, aber gleichzeitig finde ich auch wieder wichtig, wir sagen halt, wir zeigen den Völkern, den anderen, dass wir Deutsche willens sind, den Frieden zu wahren. Ja, wir wollen lernen und wir wollen Vorbild sein. Also wir wollen jetzt was anderes gestalten. Also ich glaube, da ist eben auch noch eine größere Botschaft drin. Er mahnt damit ja die Töchter und die Söhne, also die Jugend, an die Verantwortung, die sie jetzt im weltpolitischen Kontext hat, nämlich das, was da geschehen ist, zu ersetzen durch ein anderes Bild von Deutschland. Und er redet immer von Deutschland, das ist auch wichtig. Also hier gibt es keine deutschen Teilung. Er tut hier so, als gäbe es nur ein Land. Das ist eben auch interessant, dass die deutsche Teilung in diesem Kontext überhaupt keine Rolle spielt.
Eben, da kann man erinnern an den anderen Titel des Bandes, O Volk im Dunkel wandelnd. Und wenn er die Deutschen meint damit, dann denkt er das, glaube ich, auch als Einheit.
Genau, und das tut er in den 50ern eben genauso wie 1948 nach der Zurückkunft, wo das ja noch nicht so hundertprozentig klar war, dass es dann auf zwei Staaten hinausläuft. Das hat sich ja erst entwickelt.
Und wenn er diesen Gedanken in den 50er Jahren hat als Minister, dann ist das doch eigentlich hochexplosiv.
Ja, ist es auch. Also und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Becher ja dann durchaus in Schwierigkeiten kommt mit der SED, weil die letzten zwei Jahre, glaube ich, ist er ja eigentlich nur noch offiziell im Amt, aber eigentlich macht er die Arbeit gar nicht mehr, weil das hat sich ja auch damit zu tun, weil er so auf der deutschen Einheit herumhackt. Das tut er ja in der Hymne auch, darauf werden wir noch kommen, wenn wir dann irgendwann mal die Hymne besprechen. Aber das ist offensichtlich, dass Becher hier immer sehr stark an dieser, an einer Wiedervereinigung arbeitet und das ist einfach im Laufe der 50er Jahre immer weniger die offizielle Linie und das stört immer mehr.
Wir sind mit den heutigen Bänden eigentlich schon in Richtung Spätwerk, noch nicht Alterswerk, aber halt doch schon, wir kommen langsam im biografischen Bogen auf einen, also irgendwo ein Schlusspunkt ist am Horizont ersichtlich und interessant ja auch in diesem Zusammenhang, dass in diesen beiden Bänden es Altersgedichte gibt, also Gedichte, die er als Altersgedicht bezeichnet. Es gibt nicht nur eines, es gibt mindestens zwei, wahrscheinlich gibt es noch weitere in anderen Gedichtebänden, Wir haben uns vorgenommen, vielleicht zum Abschluss dieser heutigen Sendung die Altersgedichte anzuhören. Gleich zwei.
Eins davon hat Becher auch wieder selbst eingelesen. Ich finde es auch interessant, da können wir dann wieder kontrastieren. Wenn ich das lese, die ich ja doch ein bisschen jünger bin als Becher zu diesem Zeitpunkt, der ja immerhin schon über 60 ist, würden wir heute nicht mehr als Alter bezeichnen, aber in den 50er Jahren war man als 60er-Jähriger halt alt, ne?
Altersgedicht. Wer hat solch eine Kraft mir eingegeben, dass alternd ich gewann ein neues Leben? Erstaunt sah ich mich nach mir selber um, und hinter mir lag weit mein Altertum. Der neuen Jugend stürmendes Verlangen hat mich befreit von meinem Todesbangen, und als die letzte aller Ängste wich, war ich verwandelt und war jugendlich. Des Alters Mühen, wie ein Abendglühen, das durch die Nacht reicht in die Morgenfrühen, sagt, ist ein solches Abendleuchten alt, das fortglüht in des Morgens Lichtgestalt? So wird man von mir sagen, seht den Alten, die Jugend hat ihn jugendlich erhalten. Und es erfüllt sich eine Weissagung, wenn einst es heißen wird, er starb noch jung.
Altersgedicht. Wer hat solch eine Kraft mir eingegeben, dass, alternd, ich gewann ein neues Leben? Erstaunt sah ich mich nach mir selber um, und hinter mir lag weit mein Altertum. Der neuen Jugend stürmendes Verlangen hat mich befreit von meinem Todesbangen, und als die letzte aller Ängste wich, war ich verwandelt und war jugendlich. Des Alters Mühen, wie ein Abendglühen, das durch die Nacht reicht in die Morgenfrühen, sagt, ist ein solches Abendleuchten alt, das fortglüht in des Morgens Lichtgestalt. So wird man von mir sagen, seht den Alten, die Jugend hat ihn jugendlich erhalten, und es erfüllt sich eine Weissagung, wenn einst es heißen wird, er starb noch jung.
Das Altersgedicht. Das Altersgedicht unterscheidet sich von den Gedichten meiner Jugend, die der Trauer gewidmet waren, und dem Sterben, der Verzweiflung, der Trunkenheit. Von den Gedichten meiner Jugend unterscheidet sich das Altersgedicht dadurch, dass es der Jugend gewidmet ist, ihrer Kraft, ihrem Leuchten, ihrem strebenden Bemühen, um den Frieden, um das Neue.
Das ist die Metareflexion über die Altersgedichte. Auch hier eine ganz klare Kontrastierung. In der Jugend habe ich mich um Trauer, um Sterben, um Trunkenheit und also eher die nicht schönen Dinge gekümmert. Jetzt im Alter interessiert mich die Jugend. Und er schreibt ja auch im anderen Gedicht, er stirbt noch jung, wenn er jetzt stirbt. Also als Alter, er wird quasi immer jünger, wenn er alt ist.
Mhm. Ja, das finde ich interessant. Also auch diese Meta-Reflexion wieder. Deswegen haben wir die beiden Gedichte auch zusammengestellt, obwohl es nur von dem einen eine Lesung Bechers gibt. Weil ich es schon interessant finde, wie er hier in einem Gedicht über das Altersgedicht nachdenkt. Das ist ja so ein, ne, wieder so ein selbstreferenzielles Gedicht, poetologisches Gedicht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gedichten, die man im Spätwerk schreibt und die man im Frühwerk schreibt? Und spezifisch hier ist es so, ne, da ging es viel um Tod, um Verzweiflung, um Sterben. Ist ja auch so. Ne? Also haben wir ja gesehen. Und jetzt sind es Gedichte, die aber eher der Hoffnung der Jugend gewidmet sind, deren Kraft und so weiter. Und das färbt auf mich ab. Und wenn ich dann einmal sterbe, wird man von mir sagen, er starb noch jung, und meint es dann im selben Sinne, ne, dass er so noch Anteil an der jugendlichen Kraft genommen hat. Das ist irgendwie ganz hübsch. Und es ergibt sich aus der Rolle, die Becher jetzt hat, glaube ich, weil er eben als Minister jetzt die Aufgabe hat, den jungen Leuten, ne, irgendwie da dafür für die kulturelle Erziehung und so weiter zuständig zu sein. Ne? Da trifft er ja auch immer irgendwelche Schulkinder und so weiter. Da muss er irgendwelche Reden halten. Also das bringt ihn ja in Kontakt immer wieder mit jungen Leuten, mit Jugendlichen in einer Art und Weise, wie er das ja vorher gar nicht hatte. Mhm. Und ich finde spannend vielleicht auch noch überhaupt dieses diese Selbstreflexion oder dieses Nachdenken darüber, was wird man später über mich sagen. Ich finde, das ist sehr, sehr dominant. Das haben wir auch schon bei diesem Tränenblind-Gedicht in dem anderen Band eben gehabt, dass er sagt, man tadelt mich dafür. Also jetzt immer in den Gedichten die Reflexion darüber, was sagen andere Leute über das, was ich denke oder tue, und wie reagiere ich darauf? Und das immer so mitzudenken, das finde ich an der Stelle auch nochmal eine spannende Beobachtung jetzt für das Spätwerk.
Wir haben uns heute mit Nachkriegslyrik beschäftigt, Exil, 40er, späte 40er Jahre, 50er Jahre. Wir haben die Zeit Bechers als Minister berührt. Wir sind noch nicht tief eingestiegen, aber eben gerade an den letzten Texten hat man diesen didaktischen Bildungsanspruch eben auch gehört, diese politische Mission, die er eben vertreten hat und verfolgt hat. Was würdest du sagen, sind Schwerpunkte, die diese Gedichte verbinden?
Also sie sind kürzer, deutlich kürzer als in den früheren Werken, weil wir hatten ja immer diese Endlosgedichte von Becher und jetzt fängt er an, sich zu kürzer zu fassen, auch zielgenauer zu schreiben, aber gleichzeitig finde ich, klafft es so auseinander zwischen eben diesen didaktischen Gedichten und dann diesen eher, die er, wenn man sagen will, die er für sich so schreibt, ne? Irgendwie die viel düsterer sein können. Ich meine, das ist jetzt auch eine gewisse zeitliche Entwicklung, aber ganz geht das ja nicht weg. Also ich finde, das ist irgendwie interessant. Das ist nochmal eine gewisse Vielseitigkeit, die jetzt ins Werk reinkommt, die einen völlig anderen Ton anschlägt als den wir vorher hatten, der sich aus der neuen Rolle ergibt, dass er jetzt als Vorbildfigur im Prinzip dasteht und irgendwie für die Jugend und für die Menschen in seinem Staat irgendwie was repräsentieren muss. Gleichzeitig bleibt er aber natürlich, wer er ist und beschäftigt sich entsprechend auch mit sich selbst und mit der eigenen Identität, mit dem eigenen Alter, mit der eigenen Dichtung. Also das sind Komponenten, die halt bleiben, die auch schon ein bisschen länger da sind, die irgendwie eine neue, interessante Mischung ergeben.
Das ist interessant, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber ich glaube, man kann wahrscheinlich im Spätwerk zwei Selbstverständnisweisen feststellen. Becher als Privatperson, sage ich mal, oder Becher als individueller Schriftsteller und Becher als öffentliche Person, Becher als Politiker. Und er schreibt unterschiedliche Texte aus diesen Rollen heraus. Das ist ja auch interessant, dass er Literatur nutzt, um aus beiden Rollen zu schreiben.
Ja, und das wird auch, glaube ich, zunehmend in den 50er Jahren dann für ihn auch ein Problem, dass diese zwei Seiten so auseinanderklaffen. Das gucken wir uns dann nochmal ein bisschen an, wenn wir so ganz zum Ende kommen. Aber ich glaube, das ist hier schon beobachtbar. Finde ich spannend auf jeden Fall, dass wir es hier schon rausgeholt haben, dass es eigentlich diese zwei Lesarten gibt, ne? Dass es in der Lyrik auch schon so sichtbar ist.
Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns wieder verabschieden müssen. Ich war Toni Bernhardt.
Und ich, Christine Eichhorn, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.